Anstoß, der Fußball-Podcast.
Boah, kennst du das? Ich war gestern den ganzen Tag im Schwimmbad und bin heute laufen gewesen. Ich habe so eine Erschöpfung, aber so eine angenehme Erschöpfung. Ich bin eigentlich bettfertig heute Abend. Also du musst mich heute durch diesen Podcast durchziehen. Schaffst du das?
Ja, ich meine, das ist doch das, was ich jede Woche und schon seit Jahren mache. Und dann fange ich doch gleich einfach mal an. Lieber Michael Augustin, das bist du. Ich bin Fabian Wittke. Ihr hört euren Lieblingspodcast Anstoß. Was hat Kapstadt, was hat Cape Town, dort, wo ich mich befinde, mit dem FC St. Pauli, dort in Hamburg, wo du dich befindest, zu tun? Ja, sowohl beim FC St. Pauli als hier auch in Kapstadt, in Blueberg, ganz genau am Kaltstrand, schlagen aktuell hohe Wellen aus unterschiedlichen Gründen. Auch darüber werden wir reden. Du merkst, ich bin sehr gut vorbereitet und unter anderem werden wir über Jamal Musiala sprechen, der eine neue Ära beim FC Bayern München und natürlich auch im deutschen Fußball prägen soll. Niko Kovac hat das geschafft, was nur wenige geschafft haben, zum Auftakt zwei Niederlagen hinzulegen bei Borussia Dortmund. Außerdem natürlich wie immer ein bisschen Holstein Kiel und ihr dürft euch freuen auf eure Kultrubrik, denn auch in dieser Folge Anstoß überrascht wieder der eine den anderen. Wie geht's dir?
Ja, ich bin angenehm erschöpft, das habe ich ja schon gesagt, aber sonst geht's gut. Es ist übrigens Montag, 17. Februar 2025, kurz vor 8:30 am Abend. Es ist dunkel hier bei mir in Hamburg im Podcast-Keller. Bei dir eine Stunde später in Kapstadt sicherlich auch schon. Mhm. Wir reden auch noch über Bayer gegen Bayern, das Topspiel der Fußball-Bundesliga. Sollten wir auf keinen Fall unerwähnt lassen. Und du hast gerade Niko Kovac angesprochen, der hat ja einmal gewonnen, das darf man nicht vergessen, ne?
Ja,
im Champions League Playoff Spiel 3:0 bei Sporting Lissabon, aber er ist der erste Trainer seit 41 Jahren bei Borussia Dortmund, der mit zwei Bundesliga-Niederlagen hintereinander in seinen Job gestartet ist. Timo Konietzka war vor 41 Jahren derjenige, der auch die ersten beiden Bundesligaspiele als BVB-Trainer verloren hatte. So, nee, mir geht's soweit ganz, ganz gut. Also es ist Mitte Februar. In Köln ist jetzt sind wir kurz vor Karneval und hier sind wir nicht kurz vorm Frühling, leider nicht. Also der Winter zieht sich, so viel kann ich dir verraten. Es sind stabile Temperaturen um den Gefrierpunkt. Ich war am Wochenende, das hatte ich ja letzte Woche gesagt, in der dritten Liga im Einsatz, Hannover 96-2 gegen den VfL Osnabrück. Und da hat's geschneit während des Spiels. Der rote Ball musste nicht zum Einsatz kommen. So viel Schnee fiel dann doch nicht. Aber ja, man muss sich hier schon echt warm anziehen, um gut durch den Alltag zu kommen. Du trägst wahrscheinlich nur eine Hose oder selbst die nicht. Wie sieht das aus bei dir?
Das geht euch natürlich gar nichts an. Nein, ich mache das so, wie man das immer über die Tagesschau-Sprecherinnen und Sprecher gesagt hat, dass sie obenrum ein Sakko tragen, aber untenrum natürlich wie immer nichts. Also das gab doch immer so dieses Klischee, zumindest im alten Studio. Nein, was trage ich? Von einem der vielen Sponsoren unseres Podcasts, Slangs Beachwear, eine Badehose, die man gleichzeitig auch als Beachvolleyball-Sporthose tragen kann. Und was ich mit mir natürlich auch herumtrage, ganz viel Lob von unseren Fans, von den Stussis da draußen, die gesagt haben, die uns über Instagram auch mal wieder ein bisschen gefeedbackt haben und gesagt haben, dass die vergangenen Folgen sehr launig waren, obwohl wir nicht an einem Tisch saßen im noch nobleren Nobelviertel oder bei dir im Arbeiterviertel draußen am Stadtrand, sondern dass das gut klang und dass wir anscheinend ganz gut gelaunt rübergekommen sind. Vielen Dank für das Feedback und ja, wir geloben, dass wir daran weiterarbeiten, das aufrechtzuerhalten, auch wenn ein bisschen Müdigkeit einkehrt.
Aber du bist ja bald wieder da, hast du mir gerade eben gesagt. Und dann werden wir wieder gemeinsam an einem Tisch, entweder an deinem Tisch oder an meinem Tisch sitzen, nicht wahr?
Absolut. Wie hat man früher in Schleswig-Holstein gesagt, ob ewig ungedehlt, ne? Also uns kann man nicht trennen, auch wenn das natürlich viele erfolgreiche oder vielleicht ähnlich erfolgreiche Formate versuchen, uns abzuwerben. Bei uns gibt es eine Nicht-Ausstiegsklausel. Die Frage ist, gibt es die auch bei Jamal Musiala? Wollen wir damit einsteigen?
Ja, können wir machen. Da gibt es ja angeblich eine Ausstiegsklausel. Mhm. Ne? Er hat ja seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2030 verlängert und soll sein Gehalt geringfügig verbessert haben. Es ist von einer Gehaltserhöhung die Rede. Da soll sich sein künftiges Jahresgehalt auf 25 Millionen Euro belaufen, so wie auch bei Harry Kane. Aber er hat eine Ausstiegsklausel, wonach er zwei Jahre vor Vertragsende für 175 Millionen Euro den Verein wechseln könnte. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Und ich bin natürlich ganz dicht dran beim FC Bayern, wie du weißt.
Ja, und ja gut, der Lothar Matthäus hat natürlich auch gesagt, Dopp für den FC Bayern München wird er die Ära prägen und natürlich auch wichtig für die deutsche Fußballnationalmannschaft, denn er ist mit dem Florian Wirtz das Maß aller Dinge.
Ja, aber mit Wirtz wird's ja wohl nichts. Du kannst dir ja, er ist ja ähnlich wertvoll, ähnlich hoch eingestuft wie Musiala. Marktwert auch bei Wirtz, 140 Millionen Euro, Stand jetzt aktuell. Den kannst du ja nicht auch noch holen. Also wenn du so einen Top-Verdiener wie Musiala hast, jetzt bis 2030 oder bis 2028, je nachdem wann und ob er seine Ausstiegsklausel zieht, und Harry Kane, der ja genauso viel Geld verdient, steht ja auch dann noch beim FC Bayern, nicht bis 2030, aber zumindest noch in den kommenden Jahren unter Vertrag. Aber ja klar, das ist ein Spieler, der beim FC Bayern eine Ära prägen soll, und den musst du halten. Du musst dafür sorgen, dass dieser Spieler beim FC Bayern bleibt, und nachdem Alphonso Davies verlängert hat und bei Joshua Kimmich ja noch ein Fragezeichen dahinter steht, hast du jetzt natürlich einen, der vielleicht auch für die anderen durchaus eine Motivation darstellt, auch die Verträge zu verlängern. Aber ja, die Frage, die ja in den Raum gestellt wird, ist es richtig, dass der FC Bayern derart ins finanzielle Risiko geht? Ich würde sagen, ja. Ich glaube, dass Musiala einfach ein guter Fußballer ist und der tendenziell vielleicht eher noch besser wird. Und er ist ja schon sehr, sehr gut. Er ist ja jetzt schon Weltklasse.
Ja, definitiv. Und mich erinnert dieser Vertrag oder diese Vertragsverlängerung auch an den typischen FC Bayern München. Denn wenn der FC Bayern München Spieglein, Spieglein an der Wand in den Spiegel guckt, dann sieht er sich natürlich immer gerne in der Geschichte, gerne in der Tradition und natürlich auch gerne darin, die Spieler, die man, ich sag mal so im Groben, ne, wir wissen ja, er hat ja auch im Nachwuchsbereich des FC Chelsea gespielt, aber im Groben, den man so selbst entwickelt hat, den man selbst von unten hochgezogen hat, den man selbst aufgebaut hat, da habe ich natürlich sofort Schweinsteiger im Kopf, dann habe ich natürlich Müller im Kopf, dann habe ich auch Alaba im Kopf, und da könnte man natürlich noch einige weitere aufzählen. Lahm ist
Philipp
natürlich
Lahm,
auch genau,
Holger ein, Badstuber
zum Beispiel, genau, und das erinnert Toni daran. Groß. Das ist genau, das ist dieser typische FC Bayern München Weg, und deswegen überrascht es sich nicht, dass, wie man ja auch gehört hat, der FC Bayern München, sogar der FC Bayern München mit dem häufig zitierten Festgeldkonto, was in der Vergangenheit gar nicht mehr so häufig zitiert wurde, aber an seine Schmerzgrenze gegangen ist, um Jamal Musiala zu halten. Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt viele gute weitere andere Angebote für ihn gegeben hat oder gegeben hätte. Aber wie hat Jamal Musiala auch so charmant gesagt, er musste natürlich erstmal warten, bis seine Mutter aus dem Urlaub zurückkommt, um mit ihr das zu besprechen. Und ja, das passt irgendwie zu Jamal Musiala, der auch nach wie vor, ich sag mal, nicht ganz so agil, nicht ganz so flexibel und nicht ganz so trickreich verbal ist, wie er auf dem Platz ist. Also so mit seiner vielleicht doch etwas jugendhaften Rhetorik.
Ja, es liegt auch daran, dass er einen Großteil seiner Kindheit in England verbracht hat. Also ich erlebe den ab und zu mal bei der Nationalmannschaft, und da sitzt er hin und wieder auch mal auf dem Podium und steht uns Journalisten Rede und Antwort. Und er mixt da teilweise auch ja englische Begriffe mit deutschen, und da geht's mit den Artikeln, also mit den deutschen Artikeln, dann auch manchmal hin und her. In England gibt's hier nur das The, das ist dann logischerweise einfacher für Jamal Musiala. Grammatikalisch sitzt da auch nicht jeder Satz, aber das führe ich darauf zurück, dass er eben einen Großteil seiner Kindheit, seiner Jugend in England verbracht hat. Aber, und jetzt will ich mal den Bogen zum Sportlichen, zum aktuell Sportlichen spannen, obwohl Jamal Musiala beim FC Bayern unter Vertrag steht, das war ja vor der Verlängerung schon der Fall, hat der FC Bayern eine sehr, sehr schwache Vorstellung abgeliefert im Top-Top-Top-Top-Spiel, wie Lothar Matthäus sagen würde. Du hast ihn eben nachgemacht am Samstagabend gegen Bayer Leverkusen. Bayer gegen Bayern 0-0, aber 15-2 Torschüsse für Bayer Leverkusen. Und in der ersten Halbzeit hat der FC Bayern, der aktuelle Tabellenführer, keinen einzigen Torschuss zustande gebracht. Das war das erste Mal seit der Datenerfassung, dass die Bayern es nicht fertiggebracht haben, überhaupt einmal in einer Halbzeit auf das gegnerische Tor zu schießen. Und ich glaube, dass Lukas Radetzky immer noch überlegt, ob er die Torwartklamotten am Wochenende in Kiel nochmal ungewaschen anziehen kann. Da bin ich übrigens bei Kiel gegen Leverkusen. So viel schon mal als kleine Vorschau auf meine Tätigkeit am Wochenende. Aber das war ganz schwach, was der FC Bayern gemacht hat. Aber ich glaube, wir können festhalten, in diesem Jahr wird nicht die Mannschaft deutscher Meister, die den schönsten Fußball spielt. Aber es ist ja auch legitim, so mal Punkte zu holen oder einen Punkt zu holen. Atletico Madrid hat das ja auch mal gemacht und ist mit dieser Art von Fußball zweimal spanischer Meister geworden, stand im Champions-League-Finale, hat die Europa League gewonnen. Und daran hat mich der Auftritt des FC Bayern in Leverkusen erinnert, an Atletico Madrid.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Am Ende zählt ja immer das, was auch reicht, ne? Und ich gehe davon aus, dass es dem FC Bayern München reichen wird. Sie haben vielleicht keine oder ganz gewiss keine gute Vorstellung abgeliefert und waren Bayer Leverkusen über weite Strecken unterlegen. Aber am Ende konnten sie den Abstand, den Vorsprung halten. Und jetzt bin ich mir auch recht sicher, dass sie sich das nicht mehr nehmen lassen werden. Also von daher, ja, kannst du natürlich sagen, für die mitgereisten Fans oder für die Bayern-Fans, die das dann live im Stadion oder am Fernseher verfolgt haben, vielleicht kein Schmankerl, vielleicht dann irgendwie auch ein bisschen Bayern-duselig, wie auch übrigens eine Anschlusshörerin geschrieben hat. Aber gut, der Bayern-Dusel war ja trotzdem am Ende immer ein Erfolgsgarant.
Ja, und Bayer, also Bayer Leverkusen, hat jetzt zweimal hintereinander 0-0 gespielt. Auch unfassbar eigentlich, ne? Beim 0-0 in Wolfsburg, am Spieltag davor war ich dabei. Glaubst du, dass das nächste Spiel von Leverkusen auch 0-0 ausgehen wird?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass Holstein Kiel 2-1 gewinnen wird. Aber also der Tabellenletzte mittlerweile, muss man ja sagen. Aber ja, 0-0 halte ich für ausgeschlossen.
Ja, und nachdem wir jetzt so lange über Jamal Musiala auch gesprochen haben, die entscheidende Frage ist ja, wann verlängert Schutt und Maschino bei Holstein Kiel bis 2032?
Das ist eine sehr gute Frage. Nachdem es ja schon im Winter angeblich Angebote für ihn gab, denke ich ganz generell, dass er sollte Holstein Kiel absteigen, was ja nach wie vor einer großen Wahrscheinlichkeit gleicht. Wenn auch ich nach wie vor bedingt durch die anderen Ergebnisse ja von Woche zu Woche nach wie vor den OI-Cup der Hoffnung, also den Strohhalm immer noch in der Hand halte und sage, dass solange die Konkurrenz eben auch verliert und der 16. Platz nicht außer Reichweite, ich glaube ein Punkt ist es, rückt, ist noch alles möglich.
Ja, das ist tatsächlich so, weil Heidenheim international zwar gegen Kopenhagen gewinnt, aber national, also in der Bundesliga, gegen Mainz 05 verloren hat. Und Hoffenheim, eine Mannschaft, über die wir uns ja zu Recht, oder ich habe mich vor allen Dingen zu Recht in der vergangenen Folge über die TSG Hoffenheim ausgelassen. Ja, die hat halt so ein Werder-Talent. Also Werder hat seit 11 Jahren kein Heimspiel gegen Hoffenheim gewonnen. Ja. Gestern leider auch nicht. 3-1 für die TSG Hoffenheim, die jetzt ja auch 7 Punkte vor Heidenheim steht und als Tabellen-15er zumindest die Abstiegszone auf Abstand hält. Aber dass Kiel in Frankfurt verliert, ist jetzt keine große Überraschung, finde ich. Also da muss man ja nur mal die Kader übereinander legen. Dann kommt man mit normalem Menschenverstand zu einem Ergebnistipp, der vielleicht auch so in diese Richtung gegangen wäre. Am Ende ging es 3-1 für Eintracht Frankfurt aus. Ich fand die Geschichte von Thomas Dehne, das möchte ich mal eben sagen, den fand ich übrigens sehr, sehr gut. Ich habe das Spiel gestern über weite Strecken bei DAZN gesehen. Er hat auch einen Elfmeter von Hugo Ekitike gehalten, hat sowieso sehr gut gehalten und hat dann nach seinem ersten Bundesligaspiel auch einige Fernsehinterviews gegeben. Timon Weiner, der Stammtorhüter von Holstein Kiel, war verletzt. So kam Dehne zu seinem Bundesliga-Debüt im Alter von 31 Jahren. Und er war sehr emotional, weil er ja erzählt hat, dass sein Vater unerwartet vor einem halben Jahr starb. Der sei sein langjähriger Förderer gewesen und an den musste er halt denken. Und er hatte bei diesen Interviews Tränen in den Augen. Und das ist mir nahegegangen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das kann einem ja auch nur nahe gehen, wenn man nicht komplett seinen emotionalen Vorgarten, wie so häufig in Nordrhein-Westfalen, mit Stein ausgelegt hat. Sondern das ist natürlich auch irgendwie ja etwas Tragisches, ne, oder etwas Besonderes, ein besonderer Moment. Und wenn man den dann eben mit den Liebsten nicht teilen kann, weil ich glaube, das kennt jeder, der vielleicht mal eine liebenswerte oder nahe Person vermisst hat, verloren hat, da denkt man natürlich immer in den besonderen Momenten. Vielleicht wenn man auch in den Urlaub fährt und denkt so, ach guck mal, jetzt würde ich demjenigen oder derjenigen vielleicht eigentlich schreiben, bin gut gelandet, bin gut angekommen. Und dann merkt man irgendwie so, okay, das kann ich in diesem Moment nicht machen, von daher kann ich das nachvollziehen. Es war übrigens auch ein besonderes Spiel für Finn Porat, der seinen ersten Bundesligatreffer erzielt hat.
Und den hat er in München schon erzielt.
Ach ja, stimmt, den hat er, stimmt, hast du
das,
recht. Ja, hast du recht.
Das
der
war sein zweiter.
Ja, stimmt, ja. In München hat er ja auch getroffen. Ja, stimmt, hast du recht. Aber über den...
Das war ein skurriles Tor übrigens, ja. Ne? Also, der hat ja, er scheiterte erst an Kevin Trapp, dann kam der Abpraller wieder vor Porats Füße, dann scheiterte er erneut an Kevin Trapp und dann kam der Abpraller nochmal vor Porats Füße und dann hat er im dritten Versuch den Ball im Tor von Eintracht Frankfurt untergebracht. Da stand es dann nur noch 3-1 für die Eintracht und Porat hat sich dann auch relativ schnell nach hinten in die eigene Hälfte orientiert, wollte nicht groß jubeln. Und ich dachte, okay, erleben wir jetzt ein Bayern-Revival, weil damals begann ja auch die Aufholjagd der Kieler nach einem hohen Rückstand in München. Aber ja, diese Aufholjagd gab es da nicht. Aber ich musste kurz dran denken und ich hätte es den Kieler auf jeden Fall zugetraut. Aber du wolltest, glaube ich, noch was zu Finn Porat sagen, oder?
Ja, ich habe so ein paar Sachen auch munkeln hören. So hin und wieder gibt es ja auch noch so ein paar Kontakte, die wir auch außerhalb der reinen Medienarbeit, möchte ich mal sagen, des reinen Journalismus haben, sondern hier und da. Und ohne da jetzt Quellen nennen zu wollen, hat Finn Porat ja, das kann man glaube ich schon sagen, gezeigt, dass er unfassbar wertvoll, unfassbar flexibel vor allen Dingen ist für das Spiel der Kieler, sehr viel gespielt hat, auf sehr vielen Positionen, ob nun links hinten, rechts vorne, links vorne, über die Außen, über die Flügel, man kann ihn eigentlich überall bringen und in der Regel ist auch auf ihn Verlass. Und er soll auch noch einen sehr, sehr guten Draht zu Ole Werner haben. Also mark my words, ich habe da so das Gefühl, dass da vielleicht mal wieder ein Finn, der mal bei Holstein Kiel gespielt hat, zu Werder Bremen wechseln könnte.
Ja, okay. Das ergibt vielleicht sogar Sinn, aber ja. Interessant. Ich werde dich daran erinnern, wenn es tatsächlich so kommt.
Ja.
Ich werde dich aber auch daran erinnern, wenn es nicht so kommt.
Ja, das weiß ich. Das vor allen Dingen. Das ist natürlich klar. Aber was ich auch noch sagen wollte, was natürlich auch echt bitter ist in der Situation, also natürlich auch bitter war für den VfL Bochum, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, ach Mensch, jetzt nicht entscheidet, aber greift Borussia Dortmund in den Abstiegskampf ein, in dem sie ja schon etwas sensationell bei Holstein Kiel verloren haben. Und jetzt haben sie es eigentlich wieder getan, weil sie sich wieder unter Wert verkauft haben und wieder letztendlich auch der Steigbügelhalter für einen Abstiegskandidaten waren.
Ja, aber also bei Borussia Dortmund muss man inzwischen echt davon ausgehen, dass es nicht an den Trainern liegt, sondern dann doch eher an Süle, Brandt, Sabitzer und Guirassy. Ich könnte die Aufzählung fortsetzen. Vielleicht lag es aber auch an Georgios Masuras. In Bochum träumen einige von einem neuen Theofanis Gekas. Kannst du dich an den noch erinnern? An Fanis Gekas, kein großer Redner, hat, glaube ich, nie ein Interview gegeben, aber hat in Bochum unwahrscheinlich viele Tore geschossen. Das waren, glaube ich, 20 Treffer und damit wurde er 2008 Torschützenkönig. Und er war auch ein Grieche. Und der andere Grieche, der dem BVB wehgetan hat, Georgios Masuras, hat jetzt in seinem zweiten Bundesligaspiel für den VfL Bochum gleich mal einen Doppelpack erzielt. Und der hat natürlich dafür gesorgt, dass dieses Spiel überraschend 2-1 für Bochum ausging. Der hat übrigens auch im Mai letzten Jahres, das Spiel habe ich damals übertragen, Griechenland gegen Deutschland, in Gladbach war das, glaube ich, die Deutschen haben 2-1 gewonnen, aber er hat das Tor für Griechenland geschossen damals, Georgios Masuras. Also das scheint ein guter Transfer zu sein, der dem VfL Bochum da in der Winterpause gelungen ist.
Ja, definitiv, also sowohl an Gekas als auch an den aktuellen Griechen, den du besser aussprechen kannst, Masuras, als ich, kann ich mich erinnern. Aber du hast, glaube ich, gerade eben gesagt, Bochum hat 2-1 gewonnen. Ich glaube, sie haben 2-0 gewonnen. Bin mir sogar ziemlich sicher.
Nee, Bochum hat 2-0 gewonnen, aber die Deutschen haben damals gegen Griechenland im Mai bei diesem Länderspiel in Mönchengladbach 2-1 gewonnen.
Ja, das stimmt.
Vielleicht sind diese beiden Ergebnisse
da übereinander. Da war ich übrigens im Stadion. Deswegen kann ich mich auch ganz gut dran erinnern. Ja,
ja, ja. Ich war da auch im Stadion. Ich frage mich nur, das ist ja auch immer ein bisschen fies, wir machen es jetzt auch, oder ich mache es zumindest jetzt für die nächsten 30, 40 Sekunden. Man redet dann oftmals über die unterlegene Mannschaft, die einen viel größeren Namen hat als die Mannschaft, der eine Überraschung gelungen ist. Bei Borussia Dortmund frage ich mich, ob sich Mike Thulberg schon warm läuft oder übt er schon oder schreibt er jetzt ganz, ganz viele E-Mails an Sebastian Kehl, an Lars Ricken, an Sven Mislintat, muss er keine mehr schreiben, den kann er aus seinem Verteiler rausnehmen. Hey, ihr wisst doch, was ich geleistet habe, bringt mich doch. Oder hat er schon eine Online-Petition gestartet und versucht, viele, viele Fans von der Südtribüne auf seine Seite zu ziehen, damit er wieder Borussia Dortmund übernehmen kann. Aber ich glaube, der läuft sich schon warm nach dieser zweiten Bundesliga-Niederlage in Folge von Niko Kovac als Trainer. Trainer?
Ich glaube, ganz generell ist das natürlich auch zu kurz gesprungen. Da haben wir ja in den vergangenen Wochen auch immer wieder fabuliert, dass man natürlich auch bei Niko Kovac sagen kann, so, das ist natürlich ein naheliegender Schritt. Das ist dieser berühmte Impuls, den man dann auslöst. Und natürlich auch die Frage, ist das fair gegenüber Niko Kovac, weil er natürlich auch nicht den Kader hat, den er sich vielleicht wünscht, wenn man so nach seiner Spielweise, nach seiner Taktik geht. Aber ganz generell, und das haben wir auch schon erzählt, liegt das Problem bei Borussia Dortmund, glaube ich, deutlich tiefer. Und ich habe es ja mal mit der großen Aktienkrise Anfang der 2000er verglichen, als es Borussia Dortmund mal richtig schlecht ging. Und ich habe so das Gefühl, dass da sich so ein Kollateralschaden anbahnt. Und zwar will ich jetzt auch nicht diese, doch, ich benutze jetzt mal die Floske mit dem Fisch, der vom Kopf stinkt, aber das fängt woanders an. Das fängt dort an, dass man, glaube ich, viele falsche Transferentscheidungen getroffen hat, dass man den Kader eben nicht gut zusammengestellt hat, dass man auf den vielleicht zu unerfahrenen und vielleicht auch rhetorisch zu beschränkten Trainer gesetzt hat mit Nuri Sahin und dass es natürlich da auch in der Führungsriege ordentlich knirscht, dass es ja auch hieß, dass Mislintat jetzt wieder Terzic ins Gespräch gebracht hat, Kehl sich dann von ihm losgesagt hat, dann wurde Mislintat freigestellt. Dann Lars Ricken, muss man auch ganz ehrlich sagen, darf sich mittlerweile auch hinterfragen, weil er das natürlich auch mit zu verantworten hat. Vielleicht gibt es auch, wie wir auch schon häufiger gesagt haben, viel zu viele Köche, die da an dem BVB-Brei mit rumrühren. Natürlich auch noch mit externen Berater, mit Sammer, der dagegen seinen eigenen Verein hetzt als Medienexperte und so weiter und so fort. Und was sich jetzt ja noch zukünftig anbahnt, ist ja, dass Borussia Dortmund weit weg ist von der Champions League, von der Champions League Qualifikation. Und das muss ja das Minimalziel sein, weil ansonsten geht es natürlich auch da ordentlich an das Festgeldkonto, dass du eben nicht nur Trainer und Trainer und Trainer abfinden musst, sondern dass du natürlich auch auf der einen Seite dann nicht mehr diese garantierten Einnahmen hast aus der Champions League und gleichzeitig Spieler hast, Klammer auf, Klammer zu, wie Daniel Malin, die natürlich dann auch sagen, das ist für mich sportlich gar nicht mehr so interessant. Und aus diesem Loch, ne? Also,
aber der ist ja weg.
Der ist ja weg. Ja, aber genau. Aber der hat ja gesagt, ich gehe zu Aston Villa, weil mit Aston Villa möchte ich Champions League spielen. Und das war einer der Beweggründe, weil er gesagt hat, ich habe nicht das Gefühl, dass es mit Borussia Dortmund realistischer ist als mit Aston Villa. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es dann, sollte der BVB die Champions League verpassen, eben zu einem Kollateralschaden käme. Und da bin ich mal gespannt, wie viel Geld und vor allen Dingen natürlich auch, was Spieler angeht, die heutzutage natürlich auch sehr beratergesteuert sind und nur auf ihre eigene Entwicklung achten, ob sie denn halt diesen Kader zusammenhalten können, für dann in dem kommenden Jahr wieder die Champions League anzugreifen. Und das finde ich sehr, sehr fraglich.
Also ich glaube, finanziell würde der BVB ein Jahr ohne Champions League locker verkraften können, zumal Borussia Dortmund ja noch im Sommer an dieser ganz tollen und sehr beliebten Club-WM teilnimmt und da ja auch mit Geld zugeschissen wird, um es mal deutlich zu sagen. Ich möchte noch eben einen Satz zur aktuellen sportlichen Mannschaft loswerden oder vielleicht auch 3, 4 bis 7, 8 Sätze. Du hast ja gesagt, der Kader sei schlecht zusammengestellt. Aber ich will dir mal die Startelf des Spiels am Samstag in Bochum vorlesen. Kobel im Tor, die Abwehr mit Svensson, Schlotterbeck, Can, Süle, davor Groß und Sabitzer, davor in der Dreier-Offensivreihe sozusagen, Gittens links, Brandt zentral, Adeyemi rechts, im Sturm Girassi. Mit diesem Kader musst du imstande sein, den Tabellen 18., das war der VfL Bochum vor Anpfiff, den Tabellen 18. der Fußball-Bundesliga zu schlagen. Das Problem ist, Ralf Rangnick hat es ja auch gesagt, ich habe so eine Kachel gelesen, also so eine Zitatkachel mit einer Aussage von ihm. Er als österreichischer Nationaltrainer macht sich gerade große Sorgen über die aktuelle sportliche Verfassung von Marcel Sabitzer. Er wundert sich, warum der gerade so spielt, wie er spielt. Also einige Spieler sind in der Krise und lassen sich so im Negativsog, den Borussia Dortmund ja gerade durchmacht, mit nach unten ziehen, auch persönlich mit nach unten ziehen. Wahrscheinlich ist Marcel Sabitzer da nur ein Beispiel. Aber was ich sagen will, ey, der Kader muss gut genug sein, um den VfL Bochum zu schlagen. An dem Tag waren, glaube ich, auch ein paar andere Eigenschaften gefragt. Bochum an der Kastropper mit so ein bisschen Rückenwind im Abstiegskampf, wohlwissend, dass man an Kiel vorbeiziehen kann, dass Heidenheim auch nicht in die Punkte kommt. Hat natürlich da alles, was es braucht, um sich von unten nach oben zu arbeiten, an den Tag gelegt. Und Borussia Dortmund, eine Mannschaft, die ja auf allen 11 Positionen besser besetzt ist, hat eben nicht die richtige Einstellung gefunden. Das ist meine ja vielleicht etwas einfache Erklärung. Aber vielleicht ist da ja sogar ein Fünkchen Wahrheit dran.
Also wenn man jetzt noch Marco Reus an der Seitenlinie vor dieser Werbebande, vor dieser Werbewand anträfe, dann wird man ihm natürlich die Frage wieder nach der Mentalität stellen. Aber auch das gehört ja zu einer homogenen Mannschaft dazu, dass du eben nicht nur viele Einzelkönner hast, sondern dass sie eben auch im Team funktionieren. Und genau das ist die entscheidende Frage. Also natürlich gebe ich dir, was die Qualität angeht, recht, was die Quantität angeht in diesem Jahr nicht immer, weil es auch viele Verletzungssorgen gab, viele Stammspieler auch zwischenzeitlich gefehlt haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Mannschaft eben nicht als Team funktioniert. Und ja, das hat sie gegen den VfL Bochum vor allen Dingen gezeigt.
Ja, das Ergebnis der Bochumer freut weder die Kieler noch die St. Paulianer. Aber ich glaube, wenn ich dich richtig verstanden hatte, willst du ja gar nicht so sehr über die sportliche Leistung des FC St. Pauli sprechen. St. Pauli hat 0-1 gegen Freiburg verloren. Das 12. Spiel in dieser Saison ohne eigenen Torerfolg. Finde den Fehler, er könnte möglicherweise in der Offensive liegen. Ich glaube, du wolltest auf was anderes hinaus, oder?
Ich wollte nochmal fragen, wie steht es eigentlich um das Herz von St. Pauli? Ist es tatsächlich nur noch auf der Astra-Flasche zu sehen? Auf jeden Fall ist es nicht mehr zu hören.
Ja, genau. Ich kann ja mal eine kurze Einleitung geben für alle, die da vielleicht jetzt nicht so im Thema stecken. Das Herz von St. Pauli, das ist dieser Song von Hans Albers, der läuft, von einer Coverband gespielt. Fantastic und Elf heißt die seit ungefähr 20 Jahren. In den letzten 10, 15 Minuten, bevor das Spiel losgeht, am Hamburger Müllerntor und 25.000, 30.000 Leute singen mit. Aber das FC St. Pauli Museum hat Recherchen in einem Podcast veröffentlicht und ist zu dem Ergebnis gekommen, der Texter war ein Nazi. Josef Ollich hieß der. Der hat das Herz von St. Pauli getextet. Hans Albers hat es dann gesungen. Er war Soldat der Wehrmacht, hat an einem Feldzug gegen die Sowjetunion teilgenommen, hat dann später das Eiserne Kreuz zweiter Klasse erhalten, wurde dann noch zum Unteroffizier befördert. Also der war ein Nazi. Und das hat, nachdem diese Recherchen öffentlich wurden, heftige Diskussionen innerhalb der FC St. Pauli-Fanszene ausgelöst. Es gab sehr viele Menschen, die sich in Foren darüber geäußert haben, die sich auch wahrscheinlich an den Verein gewendet haben und gesagt haben, das darf doch nicht sein, das Lied, das dürft ihr doch nicht mehr spielen. Und dann wurde am Freitag, einen Tag vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg, ein Statement veröffentlicht, wonach das Herz von St. Pauli vorerst nicht mehr gespielt wird, also nach 20 Jahren von der Playlist verbannt wird. Und ich glaube, das vorerst kann man streichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Lied in den kommenden Heimspielen dann wieder zur Aufführung gebracht wird. Und dann hat Oke Göttlich, der Präsident des FC St. Pauli, vor dem Anpfiff das Mikro in die Hand genommen, hat sich auf den Rasen des Millerntor-Stadions gestellt und erklärt, warum sich der Verein so entschieden hat. Es gab vereinzelt Pfiffe, wie mir zugetragen wurde, auch aus der Gegengrade, aber auch Zustimmung und Applaus. Und die kam, also Zustimmung und Applaus kam überwiegend aus der Südkurve. Da halten sich die Ultras des FC St. Pauli auf. Also das ist jetzt das große Ganze. Sag du doch mal als Neutraler, kannst du das nachvollziehen? Findest du das gut? Findest du das richtig? Findest du das falsch? Wie stehst du dazu? Musst du ja auch eine Meinung haben.
Ja, das stimmt, aber ich bin da tatsächlich auf der einen Seite ein bisschen weiter weg, aber ich nähere mich dem trotzdem gerne. Und zwar finde ich es ganz, ganz schwierig. Und zwar vor dem Hintergrund, damit will ich sagen, es war ja auch nicht, glaube ich, immer allen Menschen selbst überlassen, sich zu der Zeit des Nationalsozialismus, der Hitlerzeit, frei zu verhalten, frei zu bewegen. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Definition von Nazi auch nochmal etwas anderes. Also wenn man in der Wehrmacht war, wenn man eingezogen wurde, konntest du ja nicht sagen, so wie heute, ich verweigere hier den Kriegsdienst, sondern das hat ja auch mit Druck, mit Manipulation, mit Strafen und so zu tun gehabt. Damit will ich sagen, es haben, glaube ich, auch oder wissentlich Menschen den rechten Arm nach oben gehoben, die nicht dahinter standen. So, ne? Und deswegen, glaube ich, muss man das auch schon differenzieren, um zu gucken, wer denn wie, mit welcher Intention und mit welchem Hintergrund dann auch tatsächlich ein Nazi gewesen ist. Und deswegen denke ich, ja, ich verstehe letztendlich auch den Ansatz des FC St. Pauli, weil das passt natürlich nicht ins Stadion. Aber letzten Endes ist ja, und das sage ich auch mit aller Vorsicht, weil wie gesagt, dafür stecke ich nicht zu tief drin und kann das auch nicht tief genug beurteilen, aber letzten Endes ist ja das Lied, ich sag mal so, auch ganz generell ein Seefahrerlied, das von der Ferne und der Sehnsucht nach der Heimat spricht und dass man eben unterwegs ist und seine Heimat, seine Familie und ja die Zurückgelassenen vermisst. Und das hat ja erstmal, sag mal, was das Gedankengut des Inhaltes angeht, nichts mit Nazi-Sprech oder mit Nazi-Inhalten zu tun. Deswegen, also glaube ich, muss man das differenziert betrachten.
Ja, der Texter, der war schon, glaube ich, ein sehr engagierter und strammer Nazi, weil er ja das Eiserne Kreuz bekommen hat. Er war, glaube ich, ein tapferer Krieger, also so einer, wie ihn die Nazis gerne in ihren Reihen gesehen hatten. Josef okay. Olli hieß er. Mhm. Aber an dem Punkt, ich gebe dir in dem Punkt recht, dass man, oder ich würde sagen, man müsste doch eigentlich Text und oder Werk und Autor voneinander trennen, denn der Song, der da seit 20 Jahren am Millerntor gespielt wird, ist eine Coverversion der Hamburger Punkband Fantastics and Elf. Mhm. Elf ist der ehemalige Gitarrist von Slime. Michael Meyer heißt er. Elf ist sein Spitzname. Und Slime ist eine Punkband, die Songs geschrieben hat, wie Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Also ganz klar, ganz krass links. Und die Band Fantastics ist wie alle Punkbands auch links. Und es wird ja gar nicht das Original von Hans Albers mhm. gespielt. Auch dessen Rolle während der Nazi-Zeit ist ja umstritten. Also der hat ja da sicherlich sich auch nicht nur korrekt verhalten. Ich finde, dass, und jetzt sage ich es mal in aller Deutlichkeit, dass der FC St. Pauli sich da falsch verhalten hat. Er hat die falsche Entscheidung getroffen. Mhm. Es wird ein schöner emotionaler Moment zerstört, der vor dem Spiel entsteht, wenn 20 bis 30.000 Menschen circa 15 Minuten vor Anpfiff dieses schöne Lied, das eine Liebeserklärung an den Stadtteil St. Pauli ist, singen und jetzt eben nicht mehr singen dürfen. Ich finde, dass sich der Verein da an dieser Stelle selbst im Weg steht, weil er korrekter als korrekt sein will. Ich habe eine hundertprozentige Zustimmung für die linke Haltung des FC St. Pauli. Über der Gegengerade steht kein Fußball den Faschisten als Schriftzug in großen Lettern. Ich würde sogar da noch drei Ausrufezeichen hintersetzen. Logisch, kein Fußball den Faschisten, nie und niemals. Aber an dieser Stelle erkenne ich keinen Fehler, wenn eine Punkband einen berühmten Hans-Albers-Klassiker, der Wort für Wort nichts anderes ist als eine Liebeserklärung an St. Pauli, singt und diese am Millerntor gespielt wird. Und deswegen finde ich es echt schade. Und ich habe da mit vielen Leuten drüber diskutiert. Ich war am Samstag auf einer Party, da waren auch einige Anhänger des FC St. Pauli, die fanden das auch komisch. Ich bin am Samstag aus Hannover nachmittags zurückgefahren nach diesem Fußballspiel. Ein Kollege hat mich mitgenommen, wir waren zu viert in einem Auto. Der Fahrer war ein St. Pauli-Fan, der lange vor 30 Jahren schon ins Stadion gegangen ist, jetzt aber das letzte Mal vor der Corona-Zeit da war. Dann war jemand dabei, der gelegentlich hingeht, und da war jemand dabei, der HSV-Fan ist, und der hat sich das ganz interessiert angehört, die Diskussion. Aber wir alle waren uns eigentlich einig, also das ist eine völlig überzogene Konsequenz, die der FC St. Pauli zieht. Und das war so der hauptsächliche Tenor, den ich wahrgenommen habe. Ich war am Samstag bei dem Spiel gegen Freiburg nicht live im Stadion. Es gab den Applaus, es gab auch Pfiffe. Ich glaube, es gibt da so zwei Lager, die einen sagen, nein, man kann auf keinen Fall diesen Song weiterspielen, wenn doch der Texter eine NS-Vergangenheit hatte. Und dann gibt es halt andere, die dann eher so argumentieren wie ich. Aber nochmal, ich finde die Entscheidung schade und ich finde sie falsch.
Ja, und Genau, also du hast das vielleicht sogar noch prägnanter auf den Punkt gebracht, aber das ist ja letztendlich auch das, was ich sagen wollte. Und ich finde den Ansatz vielmehr auch destruktiv, weißt du? Weil ich glaube, wenn man überall in jeder Geschichte, bei jedem Vorfahren, vielleicht auch bei jedem Mitglied des FC St. Pauli forschen würde, da kann ich mir vorstellen, da würde man vielleicht auch noch mehr finden. Aber der konstruktive Ansatz, so wie übrigens auch bei allen anderen Vereinen, damit will ich jetzt nicht auf den FC St. Pauli rumreiten, aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, der konstruktive Ansatz ist doch letztendlich auch genau der, dass man sagt, und wir machen daraus eine Punk-Version und wir reklamieren diesen Song für uns und wir machen es zu dem, was es ist, eine Liebeserklärung an den FC St. Pauli und eine Hymne, die hier bei uns im Stadion läuft und nicht mehr und nicht weniger. Und das ist eben für mich der Schritt nach vorne und gleichzeitig, was glaube ich auch die Aufgabe unserer Gesellschaft ist, ich glaube auch unserer Generation ist, auch unserer nachfolgenden Generation. Ich glaube, wir und unsere nachfolgende Generation muss sich nicht mehr schuldig fühlen. Das ist auch eine Frage, die mir auch hier in Kapstadt viele Ausländer stellen, oder also hier sind es ja keine Ausländer, aber viele Nichtdeutsche stellen, ob sich unsere Generation eigentlich schuldig fühlt für die Nazi-Verbrechen. Und ich finde, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, wir müssen uns nicht schuldig fühlen, aber ich glaube, unsere Aufgabe ist halt, es nicht zu vergessen und es besser zu machen.
Ja, da stimme ich dir auch zu. Ich finde es auch richtig und wichtig, gerade in der heutigen Zeit, dass Fußballvereine die NS-Vergangenheit aufarbeiten. Also vor allen Dingen von Präsidenten, von Spielern, von damaligen Protagonisten, von Menschen aus der Führungsriege eines jeweiligen Vereins. Aber in diesem Fall ist es ein Autor eines Songs, den eine Coverband, die klar links verortet ist, spielt. Ich finde, in diesem Fall sind, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, die falschen Schlüsse daraus gezogen worden.
Ja, sehe ich auch so. Was haben wir denn noch?
Wie kommen wir jetzt wieder zur Heiterkeit? Wie kriegen wir jetzt wieder mehr Heiterkeit hin? Das war jetzt ein ernstes Thema. Aber das bewegt wirklich viele Leute. Das war auch so in den Hamburger Zeitungen ziemlich groß. Und gut, wir reden ja nicht umsonst oft über Holstein Kiel und den FC St. Pauli, weil das auch die Vereine sind, die uns sehr nahestehen oder denen wir nahestehen. Und das ist das, was gerade ja beim FC St. Pauli am meisten Diskussion hervorruft. Mehr noch als das 0:1 gegen Freiburg.
Ja. Ich kann ja mal mit einer neutralen Frage um die Ecke kommen. Wo bist du denn kommendes Wochenende?
Ja, das habe ich vorhin in so einem Nebensatz versteckt. Da bin ich bei Holstein Kiel gegen Bayer Leverkusen.
Stimmt, hast du schon gesagt. Ja, okay.
Ja, genau.
Fürs Radio.
Und da bin ich fürs Radio und ich glaube auch nicht, dass es 0:0 ausgeht.
Nee, hast du gesagt. Stimmt.
Ja, wir können ja nochmal für Heiterkeit sorgen, dass kriegen wir vielleicht hin, je nachdem, was du dir ausgedacht hast. Ich weiß ja, was ich mir ausgedacht habe. Wir könnten jetzt die Kultrubrik loslassen und dann sorgen wir dafür, dass wir hier nochmal ein bisschen Heiterkeit verbreiten.
Dass wir nochmal richtig lachen, oder? Du kannst dir vielleicht noch 2-3 Leute aussuchen, die ich nochmal nachmachen kann. Aber lass uns doch erstmal mit der Kultrubrik starten und dann gucken wir, wie das Energielevel dann ist.
Das machen wir.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ja, such du dir aus, ob du anfangen möchtest oder ob du erstmal raten möchtest.
Ich möchte was heute erstmal raten.
Oh, okay. Guter Rat ist teuer. Ich habe mir die Tabelle angeguckt. Das mache ich ja eigentlich jeden Morgen, jeden Mittag, abends vorm Zähneputzen, abends nach dem Zähneputzen und dann nochmal auf dem Smartphone vorm zu Bett gehen. Und ich habe da so gesehen, Freiburg 5., Mainz 6., und dachte so, das ist auch irgendwie krass, ne, dass solche Mannschaften, Freiburg ist ja schon länger oben dabei, war ja auch schon mal international vertreten, Mainz übrigens auch, aber dass solche Mannschaften jetzt da so um die internationalen Plätze, also man kann ja sogar sagen, um die Champions League Plätze mitspielen. Mainz hat als Sechster nur 2 Punkte weniger als Leipzig auf Rang 4. Und da habe ich mich gefragt, wie war das denn so wohl vor 10 Jahren? Und deswegen möchte ich jetzt mit dir 2025-10 spielen und zack, landen wir in der Saison 2014-15. Ein kleines Ratespiel. Wahrscheinlich ist es auch ein reines Glücksspiel. Du sagst mir einfach mal, wie sind denn am 22. Spieltag der Saison 2014-15 die Spiele ausgegangen? Ich lese dir die 9 Spiele des damaligen 22. Spieltags vor und du sagst mir das Ergebnis. Der Spieltag begann mit der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Wie ging das Spiel aus?
2-1.
2-3. Dortmund hat gewonnen. Der SC Paderborn spielte am Samstag gegen den FC Bayern. Wie ging's aus?
0-3.
0-6.
Okay.
Der SC Freiburg und die TSG Hoffenheim trennten sich.
1-1.
Ja, richtig.
Ja.
Der FC Augsburg spielte gegen Bayer Leverkusen. Und zwar wie?
Oh, warte mal, da fiel ein Tor in der Nachspielzeit. Ich glaube, das war 0-1, oder?
Es war 2-2.
Ah, gut.
Mainz 05 im Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt. Mit welchem Ergebnis?
0-1.
3-1. Schalke 04, was? Was, die waren mal erstklassig? Schalke 04 gegen Werder Bremen. Wie ging es aus?
0-2.
1-1.
Okay.
Der 1. FC Köln gegen Hannover 96. Mittlerweile treffen sie in der 2. Liga aufeinander, aber damals in der 1. Liga. Mit welchem Ergebnis?
Ach. 1-2.
1-1. Und ich sage dir, das Ergebnis 1-1 kam an diesem Spieltag oft vor. Vielleicht ja sogar auch beim Spiel HSV gegen Borussia Mönchengladbach, oder?
1-2.
1-1.
Okay.
Und dann noch das ICE-Derby der VfL Wolfsburg am Sonntag gegen Hertha BSC. Wie ging's aus?
2-1.
Das ist korrekt. 2-1. So, Blick auf die Tabelle.
Ja.
Nach 22 Spieltagen. Wer war wohl Tabellenführer? Was glaubst du?
Bayern München?
Richtig, Bayern München 55 Punkte, Zweiter der VfL Wolfsburg 47 Punkte. Das war die Saison mit Dieter Hecking als Trainer und 2015 wurde Wolfsburg dann auch DFB-Pokalsieger, gefolgt von Borussia Mönchengladbach und Schalke 04. Wir schwenken nach unten in der Abstiegszone, der SC Freiburg auf Rang 16, Hertha BSC auf Rang 17 und etwas abgeschlagen mit nur 18 Punkten, der VfB Stuttgart auf Rang 18. Das könnten wir jetzt logischerweise auch mit der 2. Liga spielen. Da sage ich dir einfach nur mal die Paarungen und die Ergebnisse, weil es sonst zu lange dauert. Fürth und Sandhausen trennen sich 0-0. Aalen mit Doppel-A, der VfR Aalen und der FC Ingolstadt trennten sich 1-1. Erzgebirge Aue verlor gegen Darmstadt 98 0-1. Der Karlsruher SC und der VfL Bochum spielten 0-0. 1860 München besiegte was? Den FC St. Pauli mit 2-1. Fortuna Düsseldorf unterlag dem 1. FC Nürnberg 1-3. Union Berlin besiegte den 1. FC Heidenheim 3-1. Der FSV Frankfurt gewann gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 2-0. Und Eintracht Braunschweig und RB Leipzig trennten sich 1-1. Was für eine schöne Fußballwelt. RB Leipzig in der 2. Liga. Hups, wo war eigentlich Holstein Kiel? Aber du sollst nochmal eben die Tabellen Führung raten, den Spitzenreiter. Wer war damals in der 2. Liga nach 22 Spieltagen Tabellenerster?
RB Leipzig.
Du kommst nie drauf. Nein, Leipzig war 8. Es war eine Mannschaft, die mittlerweile in der 3. Liga spielt, die auch so
Bielefeld?
Als kleiner Werksclub gilt.
Okay.
Ja, Bielefeld hat ja damals auch in der 3. Liga gespielt, aber Tabellenführer war der FC Ingolstadt.
Ah.
Vor dem Karlsruher SC und Darmstadt 98. Die letzten 3, Erzgebirge Aue, der VfR Aalen und jetzt kommt's auf Rang 18 war das Herz von St. Pauli.
Oh, okay.
Das ist meine Heimat in Hamburg. da bin ich zu Hause. St. Pauli war 18. Ja, das war jetzt so mittelgeil, glaube ich. Ne? Aber vielleicht hat das Raten ja trotzdem Spaß gemacht. Das hast du ganz okay gemacht, würde ich sagen. Aber es war ja ein reines Ratespiel. Man konnte da ja gar nicht richtig gewinnen und dann eher verlieren. So, mal gucken, was du gemacht hast.
Ich habe mir hier die Rekordspieler, und zwar muss ich ganz ehrlich sagen, ist das eine Statistik des Kicker. Und zwar, das sind die Rekordspieler der Zweitligisten. Und zwar 5 sind noch aktiv, der aktuellen zweiten Liga. Und das fand ich ganz schön, weil es auch nicht ganz einfach ist, wie ich finde. Man muss nicht unbedingt darauf kommen. Und zwar möchte ich von dir diejenigen wissen, die noch aktiv sind. Und da möchte ich dir natürlich auch Hilfestellung geben. Kannst du dir vorstellen, wer bei der SV Elversberg mit 55 Zweitligaspielen der noch aktive Rekordspieler ist?
Vielleicht sogar jemand wie Robin, heißt er glaube ich mit Vornamen, Fellhauer?
Nee, Robin schon? Fellhauer ist es nicht. Ist Robin Fellhauer nicht zu Hannover 96 gewechselt?
Nee, das ist Janik Rochelt.
Okay.
Vielleicht ist es aber auch Moritz Nikolas, der Torhüter.
Er heißt Nikolas Christoph, aber es ist
ja,
richtig.
Ja, stimmt.
Aber es ist richtig.
Moritz Nikolas ist der Torhüter von Borussia Mönchengladbach. Peinlich, peinlich, peinlich. Aber der Torhüter ist es, ne?
Ja, der sich gerade verletzt hat von Borussia Mönchengladbach und bis zum Saisonende ausfallen wird. Ja, auch der Rekordspieler mit 86 Zweitligaspielen für Magdeburg ist noch aktiv. Es ist ein Spieler, der auch mal bei Holstein Kiel gespielt hat und lange Haare zu einem Zopf gebunden trägt und auch eher eine defensive Position ausübt.
Ja, Dominik Reimann, auch Torwart.
Auch Dominik Reimann, und das ist richtig.
Übrigens, Magdeburg, ne?
Ja.
Magdeburg hat seinen ersten Heimsieg gefeiert. Nicht knapp und nicht gegen irgendwen, gegen den ersten FC Köln. 3-0. Wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, wie es sein kann, dass eine Mannschaft auswärts so gut ist, 9 von 11 Auswärtsspielen gewonnen und zu Hause gar nicht. Und zack, prompt gewinnt Magdeburg das darauf folgende Heimspiel. Das nur mal so am Rande.
Wir haben das, wie die Kids sagen, gejinxt. So, und ich bin zwar nicht mehr aktiv, aber trotzdem, du kannst vom aktuellen Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga den Rekord-Zweitliga Stürmer vielleicht raten, wie man so häufig gesagt hat, der in der zweiten Bundesliga vielleicht zu gut war und in der ersten Bundesliga möglicherweise nicht gut genug war.
Ja, ich würde jetzt, das klingt so sehr nach Simon Terodde, aber ich würde eher sagen, das ist Matthias Scherz, der war ja auch lange in Köln und auch zu Zweitliga-Zeiten beim FC. Ist es Matthias Scherz?
Es ist Matthias Scherz und ich bin sehr stolz auf dich. Jahn Regensburg, wahrscheinlich eher schwierig, 171 Zweitligaspiele für Jahn Regensburg. Hast du da eine Idee?
Keine Ahnung.
Nee, hätte ich auch nicht gehabt.
Aktiv oder nicht mehr aktiv?
Ja, ist noch, genau, der gehört noch zu den Aktiven. Das sind ja die, die ich eigentlich gesucht habe. Ich mache es kurz, es ist Benedikt Saller. Ich glaube, da wirst du niemals drauf gekommen. Aber vielleicht kommst du, und das hat mich ein bisschen überrascht, auf den Rekordspieler des Hamburger Sportvereins in der zweiten Liga. Einer, der schon seit vielen Jahren da ist, der eine bemerkenswerte Karriere hingelegt hat, der nicht immer nur in sportlichen Schlagzeilen stand und häufig auf dem Flügel unterwegs ist.
Bakary Yatta.
Es ist Bakary Yatta. 180 Zweitligaspiele. Mein Gott, ja, der
und
HSV
gerade
ist
verletzt,
ja
Saison auch aus.
Der Dino ja. Der zweiten Liga. Also von daher macht das ja auch Sinn. Der Karlsruhe ja. SC, frisch dabei unter den Zweitligisten.
Marvin Wanicek, das ja. Weiß ich, das weiß ich. Es kann nur Wanicek sein.
Es kann nur Wanicek sein und es ist auch nur Wanicek. Vielleicht kommst du ja auch auf den Rekordspieler, der nicht mehr aktiv ist, das SC Paderborn. Einer, der eben nicht nur zu aktiven Zeiten eine beachtliche Karriere hingelegt hat, vor allen Dingen aber auch danach nochmal eine große Karriere als Sportdirektor, als sportlicher Leiter, als Sportgeschäftsführer ja. Hingelegt hat.
Weiß ich auch. Markus Krösche.
Markus Krösche, das ist absolut richtig. Und dann schauen wir noch, ich glaube, einer fehlt noch. Stimmt das? Wie sagt man so schön? Früher hat man es gesagt, stimmt das oder habe ich recht? Nein, aber schauen wir doch mal auf den Rekordspieler, den weißt du auch auf jeden Fall, von Hannover 96, 367 Zweitligaspiele für Hannover.
Ui.
Ein Pokalheld.
Pokalheld?
Ja.
Jörg Sievers.
Ja, natürlich.
Ja, klar.
Na klar. Man wäre wahrscheinlich so auf Peter Schatzschneider gekommen, aber der ist natürlich auch für den HSV
Rekordtorjäger.
Ja, ja.
Der hat die meisten Tore geschossen. Ja. Also der wurde ja dann von Simon Terodde überflügelt, ja. Aber der hat ganz viele Tore geschossen.
Doch, eigentlich eine schöne Statistik, die lieben Kolleginnen und Kollegen des Kicker da ausfindig gemacht haben, oder?
Ja, und in der zweiten Liga, wir haben jetzt ganz viel über die zweite Liga gesprochen, also ganz viel ja auch nicht, aber wir sind ja gerade dabei, über die zweite Liga zu sprechen. Bei Hertha geht nicht mehr viel, ne? Oder viel.
Nee,
Stefan Leitl ist jetzt neuer Trainer von Hertha BSC, nachdem sich die alte Dame von Christian Fjell getrennt hat. Ich hätte jetzt gedacht, Pal Dardai würde ich demnächst nicht mehr als Groundhopper zwischen Wolfsburg und Berlin sehen und der hätte schon wieder zig Anrufe auf der Mailbox. Aber nein, sie probieren mal in Berlin einen neuen aus. Stefan Leitl, der ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch Trainer bei Hannover 96 gewesen ist.
Ja, nicht mal zwei Monate ist es her und jetzt ist er in Berlin, findet er natürlich eigentlich ganz gute Voraussetzungen vor, aber auch da scheint die Mannschaft in der Krise zu stecken. Ich glaube, ein guter Trainer, ich glaube, ein schwieriges Umfeld mit natürlich viel Potenzial, aber ich glaube, es wird zu spät sein, um Hertha BSC noch irgendwie für oben zu aktivieren. Also da kannst du jetzt nur noch Schadensbegrenzung betreiben, aber ganz generell halte ich Stefan Leitl für einen guten Trainer.
Er ist dann der Übungsleiter von Hertha BSC demnächst, ne? Oder ab sofort, kann man sagen, der Übungsleiter, oder?
Ab sofort, absolut. Ab sofort und absolut richtig.
Ja, ich kann gar nicht so viel beisteuern, wenn es darum geht, zu erklären, warum es bei Hertha so läuft, wie es läuft. Boah, schwierig, echt schwierig. Also, keine Ahnung. Ich sehe Tabellen 14. Und wenn man sich so Kader anguckt, dann fallen immer ja die Spieler auf, die irgendwie herausragen, die irgendwie was Besonderes haben, die man sich auch gerne vielleicht bei seinem eigenen Verein vorstellen würde. Fabian Reese, der kommt ja von deinem Verein, ist ja der herausragende Spieler, der ja lange Zeit verletzt war und jetzt so langsam wiederkommt. Ibrahim Maza, riesengroßes Talent, der fällt mir dann auch noch ein. Aber ansonsten, Michael Cuisance hat eine gute Saison trotz des Abstiegs beim VfL Osnabrück gespielt, ist aber jetzt auch kein großer Faktor. Diego Demme, der beim SSC Neapel sogar um Meisterschaft mitgespielt hat, ist, glaube ich, jetzt auch, da muss ich mal kicker.de öffnen, wie viele Spiele hat er gemacht für Hertha? 12 Spiele. Okay, war wohl auch häufiger verletzt. Also das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ich will damit nur sagen, irgendwie macht mich der Kader auch nicht so an. John Anthony Brooks haben sie zurückgeholt. Der hat, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Scheint auch eine Verletzung der Hinderungsgrund zu sein. Ja, das bringt jetzt keinen weiter,
wenn ich
jetzt
noch mehr Namen, absoluter Leistungsträger war.
Ja? Ja, genau. Und auch Torschützenkönig in der zweiten Liga gemeinsam mit Zolis von Düsseldorf und Robert Glatzel vom HSV. Ja, gut. Viel Glück, Stefan Leitl. Mehr kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen.
Ha, ho, hey, Stefan Leitl. Viel Erfolg und melde dich mal gerne wieder, wenn es
bei dir läuft. Ha, ho, hey, Hertha BSC. Ja, es ist ja gerade die Berlinale. Ne? Also das ist schon auch clever, das dann so im Umfeld, im Dunstkreis der Berlinale zu machen. Dann schlägt das Thema in der Hauptstadt vielleicht in der Presse, in der Boulevardpresse nicht ganz so hohe Wellen, weil die ganze Stadt ja im Berlinale-Fieber ist. Aber ich glaube nicht, dass sie Stefan Leitl da den roten Teppich ausrollen. Dafür ist er dann doch nicht bekannt genug.
Nee, das stimmt. Und so ein Zweitliga-Aufstieg mit Greuther Fürth ist dann vielleicht dann doch nicht die Eintrittskarte zur Aftershow-Party. Aber wer weiß, so ein Aufstieg mit Hertha BSC 2026, da wird man vielleicht nochmal umdenken. Aber wo umdenken, wollen wir nochmal aufs Musikalische blicken?
Ja, jetzt denken ja alle, dass ich das Herz von St. Pauli auf die Liste packe.
Hab mich auch gefragt.
Nee, ist aber nicht so. Tokotronic haben ein neues Album rausgebracht, seit 3 Tagen auf dem Markt. Golden Years heißt es. Und das passt dann wieder zu Hertha BSC oder zu Christian Fjell. Da ist auch ein Song drauf, der heißt Bye Bye Berlin. Und den packe ich rauf. Tokotronic, Bye Bye Berlin.
Das finde ich gut. Ich bin natürlich hier mittlerweile so ein bisschen im African House Chill Modus angekommen. Sauti, geschrieben S-A-U-T-I, heißt der Song von Francis Mercier. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Komma, Foul und VAD, also Foul wie F-A-U-L und W-A-D. Kannst du dir mal anhören, ist ein guter Song, um so ein bisschen runterzukommen, um vielleicht auch noch dein Gefühl zu ummanteln, was du jetzt gerade hast. Du hast ja gesagt, du fühlst dich so ein bisschen so nach Sport, so angenehm erholt. Wahrscheinlich so, als hätte man so ein, zwei Saunagänge hinter sich, duscht sich ab, zieht sich eine Jogginghose an und ist einfach ready für die Kiste. Dann hör dir diesen Song dazu an und dann dauert das nicht mehr lange und dann schläfst du ein.
Ja, ich fühle mich gerade so, als würde ich jetzt, wenn ich noch zwei oder drei Seiten lesen würde, also spätestens bei der dritten Seite einschlafen. Man merkt das ja auch, wie ich jetzt hier schon leiser werde und immer langsamer spreche. Aber du wolltest noch jemanden nachmachen, habe ich das richtig verstanden?
Nee, ich mache nächste Woche dann jemanden nach, weil ich möchte vor allen Dingen auch Tobi Barentin nicht mehr wecken, der jetzt ja nach der einen überrascht den anderen kurz aufgeschreckt ist und Arvid, die natürlich zum Einschlafen diesen Podcast hören. Also an dieser Stelle, ich sag einfach mal ganz leise, Nanu, ihr seid ja immer noch dran, aber jetzt, ne, schön abschalten. Bis nächste Woche.
Ich sag gute Nacht und verabschiede mich mit einem Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat. Ja, da bin ich schon fast eingeschlafen. Tschüss, macht's gut.
Anstoß, der Fußballpodcast.